deine ganzen Freunde sagen so, hey, was machst du da eigentlich? Mein Vater, glaube ich, hätte sich bis heute noch gewünscht, ich hätte einfach bei SAP oder irgendeine Ausbildung oder sowas gemacht. Du weißt nicht, oh, jetzt mache ich das weiter ein Jahr lang und dann ist alles super. Ne? Wir haben da irgendwo eine Movement generiert, die Leute wollen dabei sein, wollen Part dieser Community sein, die nicht immer alles schwarz sieht, sondern mit ein bisschen Optimismus in die Welt blickt und sagt, das ist eigentlich unsere Stärke, da können wir mehr machen. Was ich für mich gemerkt habe, man muss mit Personen ausgiebig aligned sein, was man eigentlich erreichen möchte, also das Outcome.
Hast du das Gefühl, dass auch der Druck zunimmt, den du persönlich verspürst, also weil es einfach mehr Verantwortung ist, mehr Gefühl von holy shit, ich muss hier oder wir als Team müssen hier richtig liefern? Ja, vielen, vielen Dank. Das erste Mal Live-Podcast auf der Bits in dem Fall. Ich hoffe, ihr versteht uns gut. Und in München muss man André vielleicht nicht zwingend vorstellen. Ich denke, Takto in München relativ bekannt, aber dadurch, dass Unicorn Bakery ja auch gehört wird von Unternehmern und Gründern in ganz Deutschland, machen wir das nochmal kurz. Ihr seid ursprünglich gestartet, sehr hart auf den Einkauf spezialisiert, habt da ein Tool entwickelt, womit ich quasi als Einkäufer relativ schnell sehe, wo kann ich optimieren, Potenziale entdecken, Kosten reduzieren, alles, was möglich ist. Wir haben auch schon mal sehr ausführlich aufgenommen, im ersten Deep Dive gemacht, wie ihr von null auf die ersten 100 Kunden gekommen seid, was da alles dazu kommt, auch auf der Talentseite, wie sich Takto entwickelt hat, dass ihr 50 Millionen von Investoren bekommen habt und mehr, aber in der letzten Runde, die kombiniert wurde von Sequoia und Index. Und jetzt seid ihr eigentlich schon ein bisschen mehr wirklich ein Operating-System für die Supply Chain geworden. Also ihr seid mit Einkauf gestartet und habt das dann irgendwie verlängert, um zu sagen, okay, wir müssen da tiefer rein, wir müssen mehrere Use Cases abbilden und sind nochmal deutlich größer geworden. Das ist jetzt anderthalb Jahre her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Was würdest du sagen, sind die größten Veränderungen, wenn wir uns Takto als Organisation angucken, die seitdem geschehen sind?
Ja, ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Genau, seitdem wir zuletzt gesprochen haben, die größten Veränderungen sind wahrscheinlich team- und organisationsseitig, weil wir sind ungefähr 80 bis 100 Leute, würde ich sagen. Und das ist natürlich eine ganz andere Organisation, die du dann hast, versus die Anfangsphase, wo du wahrscheinlich eher so 20, 30 Leute bist, jeder sich sehr, sehr gut kennt. Ich auch nicht mehr überall in jedem Team so involviert bin. Und das macht wahrscheinlich die größte Veränderung aus, jetzt von unserer Organisation und dem Team. Gleichzeitig würde ich sagen, dass sich der Markt extrem auch verändert hat für uns. Du hast schon richtig gesagt, wir machen letztendlich eine Software für den industriellen Einkauf. Das heißt, unsere Kunden sind Industrieunternehmen, so, ne? Mittelständig, bis jetzt auch so Corporate Enterprise. Und da hat sich die Stimmung natürlich auch ein bisschen gedreht. Da muss man nur die Zeitung aufschlagen. Da ist gerade die Stimmung einfach geprägt von Angst, China, Zölle, Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt auch, unser Produkt ist jetzt sehr, sehr fokussiert darauf, wirklich datenbasiert Einkaufsentscheidungen, Supply Chain Entscheidungen zu optimieren, weil ich da eben einen riesigen Hebel habe, um effizienter zu werden, weil unsere Unternehmen haben so ungefähr 50% ihrer Umsätze geben sie wieder im Einkauf aus. Das heißt, wenn man da sage ich mal, so unser Ziel 10% einsparen kann, ist das 5% Marge. Das ist mehr als was Volkswagen gerade hat. Und deshalb, da sind wir sehr, sehr fokussiert darauf, weil ich da einfach einen riesigen Hebel im Einkauf habe. Und gerade jetzt mit LLMs, mit künstlicher Intelligenz, kann ich da einfach eine Menge bewegen, weil die Supply Chain, ich glaube, das habe ich auch schon letztes Mal gesagt, ist wie so ein ungelöstes Optimierungsproblem, mathematisch gesprochen. Und ja, da fokussieren wir uns drauf.
Du hast schon gesagt, so ein bisschen, was heißt Gegenwind im Markt, aber die Stimmung ist angespannter. Es ist nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist nie Friede, Freude, Eierkuchen im Einkauf, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz hat sich das einfach nochmal extrem angespannt. Und dementsprechend die Frage auch, für euch war vorher, wenn man von draußen drauf guckt, sah alles immer aus, ob das super funktioniert hat, immer alles geflogen ist. Und klar, wenn man unter die Haube schaut, irgendwas klappt dann doch nicht. Aber wie hat sich das seitdem verändert? Wie geht ihr damit um, wenn irgendwie die Einkäufer, die ja eure Kunden sind, sagen, hey, das, was ihr uns bisher angeboten habt, ist vielleicht nicht das Ganze, was wir brauchen. Wie iteriert ihr, wie geht ihr mit dem Gegenwind um und der Anspannung im Markt?
Ich glaube, da hat sich nicht so viel verändert im Sinne von, wie wir damit umgehen. Ich glaube, am Ende zählt, dass man einfach auf die Kunden hört und deren Probleme adressiert. Und die Probleme sind jetzt halt andere. Das war vor 2, 3 Jahren vielleicht der Regulatorik oder wir müssen schneller wachsen, wir können gar nicht genug produzieren. Und jetzt ist es eben so, hey, wir haben mit Auftragslage zu kämpfen. Wir müssen schauen, wie wir wettbewerbsfähig sind in einer globalisierten Welt. Und natürlich jegliche Krise, die wir jetzt auch aus den Nachrichten können, von Energie bis Rohmaterialien, bis Logistik, hat unglaubliche Anspannung in den Lieferketten verursacht. Und das merkt man halt von Tag zu Tag. Und du hast gefragt, wie wir damit umgehen. Wir hören auf unsere Kunden und ich sage immer, im Einkauf kann man die Segel ein bisschen nach dem Wind stellen. Das heißt also, unser Produkt ist jetzt eben sehr darauf fokussiert, einen harten ROI mit Materialeinsparung zu generieren, was ich super machen kann. Und da habe ich dann verschiedenste Methoden, wie zum Beispiel, dass ich eigentlich schaue, dass ich eine Maschine, was hat das verschiedene Materialien, die hängen teilweise an Rohstoffpreisen, dann kann ich das jetzt mit unserer KI aufschlüsseln und sagen, hier habt ihr eigentlich Potenzial, da könntet ihr nachverhandeln, und das kann ich dann ganz gut damit machen. Und so adressieren wir das Ganze. Und wie gehen wir persönlich damit um? Für mich ist es so, ist jeder Montag eine andere Krise, sage ich mal, manche größer, manche kleiner, aber am Ende geht es darum, einfach constant application of force voranzugehen und das Produkt weiterzuentwickeln, weil das ist unser Kern, und dabei auch das Team mitzunehmen. Und für uns ist es da eher wichtig, was ist unsere Mission, was wollen wir eigentlich erreichen? Und das ist für mich hier wirklich die industrielle Basis, die wir in Deutschland, in Europa haben, wettbewerbsfähig zu machen, weiterzubringen. Und da denke ich, ist der Einkauf, die Supply Chain der größte Hebel. Und daran arbeiten wir weiter. Daran hat sich nichts geändert. Ich denke, das Produkt entwickelt sich weiter, das Team entwickelt sich weiter, unsere Brand entwickelt sich weiter. Aber unsere Mission und das, was wir eigentlich erreichen wollen, ist das Gleiche. Und auch die Kundengruppe ist dadurch die gleiche geblieben. Genau.
Dann lass mich die Frage anders formulieren. Ich meine, du sagst, wir hören auf die Kunden und es verändern sich Dinge. Müsst ihr vorrangig das Messaging verändern, also wie ihr die Kunden ansprecht, oder musstet ihr auch im Produkt viel verändern, um neue Use Cases und neue Fälle abdecken zu können, um die neu aufkommenden Probleme zu lösen?
Ja, also definitiv, das ist auch viel im Produkt, was man machen muss. Ich meine auch alleine von der Journey, die wir jetzt durchgemacht haben, alle von Takto, wir kommen alle aus einem Lehrstuhl, KI-Lehrstuhl hier von der TU München, und haben anfangs mit der Idee, okay, wir nutzen statistische Methoden, klassisches Machine Learning, um eben im Einkauf Wert zu schaffen. Und über die Zeit kam der ganze LLM-Rush, und da mussten wir natürlich auch uns weiterentwickeln, um immer die neueste Tech sozusagen in unserem Produkt zu haben. Und genau, von daher zu deiner Frage, natürlich, wir entwickeln uns die ganze Zeit weiter. Unser Team von den 80 Leuten haben wir mindestens 50% Entwickler und noch mehr, die naturwissenschaftlichen Hintergrund haben. Und daher, ja klar, wir mussten das Produkt weiterentwickeln, weil es jetzt eben viel mehr, wie schon gesagt, um die Einsparthemen geht, die vorher weniger im Vordergrund waren. Aber das ist letztendlich der Einkauf als Zielsetzung. Man sagt immer, das ist so ein Dreieck, ist Qualität, Verfügbarkeit und Kosten. Und jetzt ist eben der Fokus mehr auf die Kosten gerückt, wo es vorher mehr auf Verfügbarkeit war. Und in dem bewegst du dich eigentlich immer und passt dann leicht deine Value Proposition an und das Produkt passt zu dem an, was gerade die Kunden wollen.
Ja. Ich meine, deine Aufgabe als CEO ist natürlich auch zu überlegen, okay, ich muss das erkennen, ich muss schauen, was passiert, und ich muss dann auch schauen, dass das ganze Team in dieselbe Richtung läuft und sich dem auch versteht, warum da diese Anpassungen jetzt nötig sind. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, hey, wir müssen im Produkt jetzt ein bisschen was verändern, wir müssen das Messaging verändern? Wie nimmst du das Team auf der Reise mit?
Ja, ich glaube, natürlich ist immer irgendwo ein Balanceakt zwischen, man muss ja erstmal selbst wissen, wo es lang geht, was gar nicht so einfach immer ist. Und es bringt jetzt auch nichts, jede Unsicherheit in das Team zu geben. Gerade auch, wenn keiner so, wir hatten zum Beispiel auch mal regulatorische Themen, da war das extrem politisch getrieben, da wusste keiner so wirklich, was jetzt eigentlich passiert. Da bringt es natürlich jetzt nicht, jede Unsicherheit ins Team zu geben, sondern das Team will natürlich immer auch eine Richtung haben, so wie es weitergeht und wie es vorangeht. Und ich persönlich versuche aber, möglichst authentisch und ehrlich zu sein und klar eine Richtung vorgeben, was jetzt unser Shot ist, aber auch zu sagen, so hey, da ist auch ein bisschen Unsicherheit dabei, weil das ist ja das, was unser Team auch schätzt. Die sind alle jung, die sind motiviert, die haben Bock, hier was weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da steht jetzt keiner auf irgendwelche Phrasen, wenn man selbst so ein bisschen lesen kann, puh, da ist Unsicherheit dahinter. Von daher, mir ist es sehr, sehr wichtig, oder ich glaube, das ist jetzt die wichtigste Rolle von mir, einfach das Team zu motivieren und mitzunehmen. Und ich versuche das immer mit einer, ich sag mal, einer Balance aus authentisch, ehrlich, was ist gerade los, und auf der anderen Seite aber auch Ruhe und Sicherheit geben, weil ich denke mir, ich habe jetzt schon auch in meiner kurzen Zeit so viele Krisen mitgemacht, dass am Ende Konstanz und ein Trend nach oben und jeden Tag ein bisschen besser viel wichtiger ist als da die Welt jeden Tag auf den Kopf zu stellen, sage ich mal. Aber konstant eben mit Urgency jeden Tag ein Stück besser werden, das ist das Entscheidende.
Du hast gesagt, es ist gar nicht so einfach zu wissen, wo man hin muss. Wenn du merkst, okay, es muss sich was verändern, du kannst es noch nicht so richtig benennen. Wann hast du das Gefühl, okay, jetzt habe ich genug Klarheit, um es auch kommunizieren zu können? Und das ist ja nie eine Schwarz-Weiß, ja nie von jetzt habe ich alles und kann sofort. Wann ist es genug, um zu sagen, ich fange an, das zu kommunizieren, versus wann sagst du, hey, das bin ich mir noch nicht sicher genug, ob ich das jetzt schon kommunizieren sollte?
Ich versuche mir vorher eben, versuche möglichst datenbasiert halt zu schauen, was ist jetzt eigentlich los, ne? Wenn jetzt irgendwie, wenn wir schneller wachsen wollen, sollen, können, das sehe ich natürlich sehr transparent irgendwie an der ERA oder an dem Umsatz, den wir closen oder den wir, wie wir vorankommen. Bei anderen Sachen ist das ein bisschen mehr Fährtenlesen, sage ich mal. Und es gibt da keinen bestimmten Punkt, aber ich glaube, ich brauche auch für mich, muss ich einfach Conviction entwickeln. So, ne? Was ist jetzt die Reise in die Zukunft? Und das heißt bei mir, ich brauche Kunden, die mir, wenn das jetzt ein Produktproblem ist oder eine Marktsache, dann brauche ich eben genügend Evidenz bei Kunden, die ein wirkliches Problem haben, die sagen, ich möchte das gerne. Und das gibt mir am meisten Conviction, auch einen Weg davor zu geben, weil da denke ich mir, dann habe ich alles, was ich brauche. Und der Rest ist ein bisschen cheesy, aber das ist, glaube ich, immer, wenn man sich von Principled, also einfach herleiten kann, wo will ich eigentlich hin, was ist jetzt das Richtige, dann reicht mir das meistens auch. Ja.
Und dann wieder der Schritt weiter gedacht. Sven, am Ende, ihr müsst jeden Tag ja trotzdem viele Steine umdrehen, um zu gucken, was passt nicht. Und du hast gesagt, hey, seit dem letzten Mal ist eine große Veränderung, dass du nicht mehr in fast allen Bereichen irgendwie mit drin hängst. Wie hast du entschieden, welche Bereiche du wann abgibst und dann auch die Überzeugung gefunden, was du an wen delegieren kannst und wie du dann deinen Zyklus und deine Kadenz gefunden hast, mit diesen Teams auch zu arbeiten, um zu sagen, hey, das geht in die richtige Richtung, aber ich hänge gar nicht mehr so tief drin, die können auch wirklich autonom arbeiten.
Ja. Ich glaube, das Gute an mir ist, ich habe kein ausgeprägtes Machtsyndrom. Das heißt, ich sage mal, ich muss kein Empire aufbauen. Wenn das irgendwer besser als ich kann, bin ich damit vollkommen fein oder freue mich darum. Es gibt aber bestimmte Sachen, die sind sehr schwer auszulagern. Das ist, was wir schon gerade thematisiert haben, ist alles, wo eine gewisse Intuition nötig ist. Ne? Weil für eine Intuition braucht es eine Menge Kontext, braucht es auch eine gewisse, sag ich mal, Mut, das durchdrücken zu können, ein Risiko einfach einzugehen. Das sind Sachen, die sehr schwierig auszulagern sind und oft auch der verschiedene Type 1, Type 2 Decisions oder wie man diese Frameworks nennt. Das heißt also Entscheidungen, die nicht so leicht zurückzudrehen sind. Und das heißt jetzt zum Beispiel, bin ich jetzt gerade sehr involviert in Produktthemen, weil da auch wir jetzt nochmal eine neue Stufe erreicht haben und auch jetzt gucken, wie kann ich noch weiter expandieren. Und da bin ich sehr nötig. Bei anderen Sachen versuchen wir halt eben, Prozesse zuerst aufzusetzen, zu operationalisieren, viele Leute von intern, die das Ganze mitbetreut haben, dann auch zu befördern und denen die komplette Ownership zu geben. Und am Ende ist es dann irgendwo auch ein Trial and Error. Ne? Die Personen müssen selbst die Ownership haben, müssen selbst Fehler machen können und dann können sie das auch. Aber wie gesagt, ich habe da gar keinen Anspruch, sondern im Gegenteil, mein Hauptjob ist es ja, mich ersetzbar zu machen. Das heißt also, sobald irgendwo eine Chance da ist, dass eine Person aus dem Team eigentlich die Ownership bekommen kann, bin ich da sehr, sehr, sehr offen, das sofort zu versuchen. Und man muss halt nur den Rahmen haben und die Person muss dementsprechend enabled sein, dass sie halt eben das auch ausfüllen kann. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, würde ich sagen, wo die meisten Funktionen bei uns von jetzt von Sales, Marketing über Bestandskundenarbeit, Implementierung, CX allgemein zu Operations eigentlich so aufgesetzt sind, dass Leute aus dem Team eigentlich das Ganze ownen können. Und nur wenn es so, ich sage mal, so Step-Function gibt, na, in irgendeinem Bereich, sage ich, egal wo, wo du was komplett anders machen musst, das ist sehr schwer für das Team, einfach wegen der Intuition und dem Risk-Taking, sage ich mal.
Was würdest du sagen, sind so Tipps für Gründer und Unternehmer, die vielleicht das erste Mal anfangen zu delegieren und das erste Mal überlegen, wie kann ich eigentlich, ich habe das Gefühl, ich kann das alles gut, wie kriege ich das hin, das einmal wirklich vorzubereiten, einmal abzugeben, weil ich das auf der einen Seite selber kenne und auf der anderen Seite mit vielen drüber gesprochen habe, dass das, sich da reinzufinden und sich da zu überwinden, das einmal wirklich zu machen, wirklich auch gar nicht so leicht ist.
Ja. Ich glaube, bei mir läuft es so, dass ich mir immer wieder bewusst machen, ich bin ein rationaler Mensch, immer wieder bewusst machen muss, was die Opportunitätskosten sind, wenn ich jetzt eine bestimmte Sache mache. Ne? Du hast endlich Zeit am Tag und endlich Kraft vor allem auch oder Energie, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du die jetzt mit Sachen triffst, wo ganz offen gesagt jeder andere jetzt keinen schlechteren Take darauf hat, dann sind die Opportunitätskosten für dich wahrscheinlich hoch, weil du könntest wahrscheinlich Dinge tun, die jetzt einen größeren Hebel haben für Takto, für dein Unternehmen, die dich mehr nach vorne bringen. Das heißt, also da muss man sich erstmal bewusst machen, das ergibt Sinn, das hilft sowohl der Person, die Personen freuen sich, wenn sie mehr Ownership haben, es hilft dir, du kannst dich mit anderen Dingen beschäftigen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass man sich erstmal rationalisiert, ich sollte das eigentlich tun. Und der zweite ist dann wirklich, ich glaube, man macht sich da immer mehr Gedanken, als tatsächlich nötig sind. Was ich für mich gemerkt habe, man muss mit Personen sehr ausgiebig aligned sein, was man eigentlich erreichen möchte, also das Outcome, und sich in dem, wie man dahin kommt, eigentlich komplett raushalten. Weil das ist oft dann, da hat jeder eine andere Sichtweise, da will auch jeder ein bisschen anders Dinge gestalten und machen. Und am Ende ist es irgendwo egal, solange man dabei rauskommt, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Und genau, und so, denke ich, würde ich jedem empfehlen, einfach vorzugeben, klar machen, man muss delegieren, um wachsen zu können. Und die andere Sache ist einfach, wirklich klar kommunizieren, was will ich hier eigentlich erreichen, und der Person komplette Autonomie lassen bei dem Wie.
Gibt es irgendeine Aufgabe, irgendeinen Bereich, irgendeine Verantwortung, wo du sagst, eigentlich sollte ich das wahrscheinlich delegieren, aber das mache ich trotzdem noch?
Ja, ich glaube, da gibt es sehr viele. Das ist aber auch, zumindest sage ich mir immer, das ist okay. Ich glaube, ich habe bei unserem Büro jegliches Möbilar-Final nochmal ausgesucht. Oder, keine Ahnung, ich mag einfach bestimmte Dinge. Ich bin mittlerweile sehr auch irgendwie Brand-Design-affin. Da gibt es Dinge, da bin ich immer noch auch oder sehr gerne involviert, auch wenn wir da sehr gute Leute haben. Und ja, aber im Endeffekt ist es ja auch, ich bin auch ein Mensch, ich mache manche Dinge gerne, dann gibt mir das irgendwas. Und wenn ich jetzt immer alles outsourcen würde, was ich ganz gerne mache, dann bleiben nur noch die anderen Sachen, auch wenn das oft mein Job ist, gerade die Dinge zu tun, die jetzt hart sind oder die kein anderer machen möchte. Aber safe, da gibt es lauter Dinge. Ja, und am Ende ist man immer ja auch so derjenige, der das tut, wo es einfach keine andere Person für gibt. So, ne? Wir haben jetzt eine tolle Office-Managerin, aber ich glaube, bis vor 1,5 Jahren habe ich jede Pflanze im Office gegossen, weil ansonsten sie ja vergessen hat. Und dann sind die immer verdorrt. Von daher, glaube ich, ist es immer das, was gerade gebraucht wird. Das tut man halt. Und das ist auch irgendwie okay. Ja.
Wir haben vorhin drüber gesprochen, ihr musstet ein bisschen anpassen im Messaging und im Produkt, was Kunden gerade wollen. Und wir haben im in der ersten Podcast-Episode darüber gesprochen, wie ihr Pilotkunden gewonnen habt, wie ihr daraus irgendwie erste zahlende Kunden gewonnen habt, etc. Und eine Sache, die ihr besonders gut gemacht habt, würde ich sagen, und ist, dass Kunden bei euch bleiben. Dass ihr sagt, okay, wir haben eine sehr hohe Retention, die Kunden bleiben bei uns. Und die Frage ist ja, Kunden gewinnen ist das eine, und gerade als Startup ist das häufig ein richtig schwerer Part. Aber der andere Punkt ist dann trotzdem, wie behalte ich diese Kunden? Warum bleiben Kunden bei euch?
Ich habe da jetzt eine Live, wir hatten vor 1-2 Wochen, hatten wir so ein Customer Advisory Board, Und wir haben tatsächlich genau die Frage, haben wir einem Kunden gestellt. Also haben ihn gefragt, warum bist du ursprünglich zu Takto gekommen und was hält dich eigentlich hier? Und ich fand das, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es kommt von ihm. Er hat dann geantwortet, ist ein Elektronik-Maschinenbau-Zulieferer, erweitert Automobilindustrie. Und er hat geantwortet, ich bin Motorradfahrer und ich habe eine Harley Davidson und eine Harley Davidson kauft man für den Spirit und man hat auch noch ein gutes Bike. So, ne? Und genauso ist es bei Takto. Ich glaube, wir haben da irgendwo eine Movement generiert. Die Leute wollen dabei sein, die Leute wollen Part dieser Community sein, die irgendwo die industrielle Basis vorantreibt hier in Deutschland, die nicht immer alles schwarz sieht, sondern mit ein bisschen Optimismus in die Welt blickt und sagt, das ist eigentlich unsere Stärke, da können wir mehr machen. Das heißt, wir können die Leute dahinter rallyen und gleichzeitig haben wir ein Produkt, das ein wirkliches Problem löst. So, ne? Das heißt, das ist in die Prozesse integriert, es schafft wirklich einen Mehrwert, so, ne, jetzt bei uns jetzt zum Beispiel Einsparungen, das verbessert die Marge des Unternehmens, ohne dass ich auch zum Beispiel jetzt, gerade wenn es den Unternehmen schlecht geht, Leute entlassen muss oder sowas. Das heißt, es ist ein reiner Win für diese Unternehmen, was mich auch besonders stolz macht, weil es letztendlich dann die Unternehmen wettbewerbsfähig macht. Und ich denke, es ist das Zusammenspiel. So, ne? Es ist das Produkt, die Software, die wirklich hilft, aber auch gleichzeitig diese Community, dieses Movement und auch unser CX-Team, die den Leuten wirklich helfen, Resultate zu erzielen, weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln. Und ich denke, das sind die beiden wichtigen Punkte, die wir da adressieren.
Du hast gesagt, es gibt so ein gewisses Momentum, so ein Community-Gefühl. Am Ende, man denkt ja, Einkauf ist was Trockenes, so, und gerade die ganze Logistik und Supply Chain. So, wie macht man aus so einem Thema am Ende was, wo Leute sagen, da will ich dabei sein? Weil am Ende denkt man ja, hey, die wollen irgendwie was machen, wo sie irgendwie bessere Zahlen liefern und dann im Job sagen können, guck mal, ich habe den jetzt besser gemacht und nicht rechtfertigen müssen, warum sie Takto gekauft haben. Dass du dann sagst, hey, die haben auch so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl. Wo kommt das her? Wie baut man das auf, wenn man selbst ein, ich sag mal, trockeneres Thema bespielt?
Ich glaube, gerade bei diesen trockeneren Themen ist das größte Potenzial da, weil die das oft nicht haben. So, ne? Bei anderen Themen, jetzt zum Beispiel im Vertrieb oder sowas, da gibt es zehntausende Lösungen, da wird jeder bespielt, das ist ganz normal. Und im Einkauf ist es, ganz offen gesagt, war das immer so ein bisschen nicht im Rampenlicht immer so, ne? Und wir rücken die Leute ins Rampenlicht, weil wir denken, das ist eben der Hebel für Wettbewerbsfähigkeit. Und das muss man sich bewusst machen. In der Vergangenheit hat man immer gesagt, alles auf den Vertrieb legen. Und wir sagen halt eben, hey, wir lücken die Leute und die Funktionen in den Vordergrund und machen den Leuten bewusst, was ich da eigentlich heben kann. Auch bei den Automotives, wo der Einkauf eine sehr, sehr wichtige Funktion ist, wurden die ersten Vorstände erst nach der Finanzkrise berufen, die wirklich nur sich um den Einkauf kümmern, weil man dann gesehen hat, okay, das ist ein sehr, sehr relevantes Thema, wir müssen uns hierum kümmern. Und wie macht man das? Wie schafft man eine Community? Am Ende sind das alles Menschen. So, ne? Das heißt also, genauso wie du und ich und hier jeder im Raum, freut man sich, wenn man wertgeschätzt wird. Man freut sich, wenn man was zusammen machen kann, wenn man eine Community hat, wenn man nicht alleine ist, wenn man Angst hat und fragt sich, haben wir hier eine Zukunft und da, dass man anderen scheren kann. Und ich glaube, noch eine wichtige Sache bei uns ist, wir sind halt absichtlich, ich glaube, viele versuchen sich immer, wenn sie ein Unternehmen bauen oder sonst was, sich den Leuten anzunähern und das Gleiche zu sein. Und ich glaube, genau das Gegenteil, was uns ausmacht, ist authentisch zu sein, ist, dass wir junge Leute, die super motiviert sind, die da hingehen und sagen, let's do it, wie geil ist eure Produktion, wie cool ist es, wir bringen die Leute dahin, die haben eine Ambition, die haben eine Motivation, die glauben an das Ganze. Und ich glaube, das reißt einfach Leute mit, wenn man mit Energie da reinkommt, anstatt dass man immer wieder auf den gleichen Veranstaltungen ist und die gleichen Zeitungen liest, wo sie liest, oh, Bosch hat wieder 12.000 Stellen abgebaut, hoho, was machen wir jetzt? Und ich glaube, wir kommen da einfach mit einer Motivation rein und sagen so, hey, ja, it is what it is, und jetzt gehen wir nach vorne. Und so kriegt man, glaube ich, Leute mitgerissen und von sich überzeugt. Das heißt also, authentisch sein und wirklich eine Energie, Motivation da reinbringen. Und ich glaube, das macht uns aus. Ja.
Also in einer Welt, wo viele versuchen, so zu sein wie der Rest trotzdem, um sich anzupassen und zu sagen, wir gehören da jetzt auch mit dazu, trotzdem nicht außen vor lassen, dass man eigentlich was anders macht, sondern das nutzen und auch dementsprechend kommunizieren.
Ja, ich glaube, ein klassisches Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es dir letztes Mal in dem Podcast schon mal erwähnt hatte, ist so, jeder fragt mich immer, ja, aber du bist ja so, jetzt mittlerweile habe ich ein paar länger gearbeitet, jetzt sehe ich gar nicht mehr ganz so jung aus, aber als wir angefangen haben, jetzt vor 6 Jahren, noch ein bisschen jünger. Und dann habe mich jeder gefragt, ja, wie macht ihr das? So, ne? Weil eure Zielgruppe, die sind tendenziell, also nicht 40, 50, 60, ist das dann nicht komisch und so weiter. Und ich glaube, am Ende, weiß ich noch, da habe ich mit einem unserer ersten Kunden mit der Geschäftsführung gesprochen, würde sagen, der Herr war 70 ungefähr und da habe ich ihm im ersten Satz gesagt, wir wissen beide, ich könnte Ihr Enkel sein, aber ich kann Ihnen versprechen, ich stehe hier mit Herzblut dahinter, ich mache das hier, wir können das zusammen schaffen und geben Sie mir die Chance und ich nutze das aus. Und ich glaube, das hat uns den Deal oder das Vertrauen gewonnen, weil wir uns eben nicht verstellt haben, sondern einfach authentisch zu dem gestanden haben, was sowieso so ist. Natürlich sind wir jung, aber das ist ja nicht unbedingt eine Schwäche, sondern wir sind motiviert. Bei uns hat jeder Bock, das Ganze aufzubauen, so, ne? Und das Anderssein da ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, sondern es befruchtet es gerade. Deshalb, ja, ich glaube, gerade das auch rauszustellen, wie man voneinander lernen kann. Wir können Tech sehr gut. Mittlerweile verstehen wir auch den Einkauf, aber die Experten sitzen auf Kundenseite und Expertinnen. Und das klar zu machen und das eher als Stärke zu sehen, das hat uns immer geholfen, jederzeit.
Wie hast du all das genommen in einer Welt, wo du viel hörst, gerade von Investoren, ja, so seniorig wie möglich und erfahrene Leute und gesagt, okay, unser Kern ist aber eigentlich vielleicht auch dieses junge, dynamische, um daraus irgendwie das Team zu formen, gerade auf dein Führungsteam, wenn du sagst, okay, die Management-Ebene, den habe ich mir mit reingeholt, zusätzlich zu den Mitgründern. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich glaube, das ist immer ein Spannungsbogen und auch die Investoren meinen das ja nicht irgendwo böse. Ich glaube, da muss man die Leute ja mitnehmen, aber natürlich wirkt es auf den ersten Blick oft einfacher. Ich hole einfach eine Person, die hat es schon 3-mal gemacht und die macht das ja noch ein 4. Mal und kann das alles und ist erfahrener. Die Realität aber so einfach ist es nicht. So, ne? Du hast halt immer einen Trade-off. Junge Leute sind motivierter, ambitionierter kann man jetzt nicht sagen, aber motivierter auf jeden Fall, wollen lernen, wollen was aufbauen und so weiter. Und haben keine festgesetzten Meinungen. Viele bei Seniorenleuten ist es oft andersrum. Die haben schon viel Erfahrung gemacht. Es ist viel schwieriger, sich auf was Neues einzulassen. Viele bringen ein Playbook mit, was gut und schlecht zugleich sein kann. Und deshalb ist das alles immer ein Trade-off, den man sehr bewusst treffen muss. Und wir versuchen da so ein Sandwich zu bauen. Unsere ganze Organisation und unser Motor sind junge Leute. Die holen wir auch konstant in die Organisation rein mit unseren besten Leuten, kommen über Internships oder fangen direkt nach der Uni ein und paaren das mit Seniorenleuten, die Bock haben, auch die jungen Leuten weiterzuentwickeln. So, ne? Und das ist unser Ansatz da. Wovon ich kein Fan bin, ist einfach jetzt haben wir eine neue Phase und jetzt heilen uns einfach irgendwelche Seniors rein, weil ich glaube, für die Kultur und das, was Takto aufmacht, ist das katastrophal. Die Realität ist ja auch so, die Leute, die das Ganze mit aufgebaut haben, ähnlich wie die Gründer, sind loyal, die entwickeln sich genauso weiter. Warum sollte ich immer noch auf meinem Posten sitzen? Ich habe es genauso von, als ich 25 bin, gestartet. Aber eine andere Person sollte nicht dieselbe Entwicklungsjourney mitmachen können. Das heißt, es erschließt sich mir einfach nicht. Und man sieht auch bei sehr vielen der sehr erfolgreichen Startups, Revolut, Trade Republic und so weiter, die eine Philosophie haben, auf junge Leute, auf interne, homegrown Leute zu setzen, weil sie auf sich hier und da die Finger verbrannt haben mit genau andersrum. Weil das hört sich immer sehr easy an. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, die perfekte Seniore-Person, die da wirklich Value reinbringt, zu finden. Und deshalb kann ich das auch vor Investoren und allen anderen super vertreten, weil ich da 100% dahinter stehe und glaube wirklich, dass das Beste für alle ist. Aber natürlich, wenn keine Person da ist, wir hatten das jetzt im Engineering, zum Beispiel, da haben wir eine super Person dazugeholt, die vorher Head of Engineering bei Scalable war und davor bei BMW hunderte Engineers betreut hat, die das jetzt klasse macht. Da hatten wir Homegrown nicht die Person dafür. Deshalb, glaube ich, muss man da einfach immer Case by Case entscheiden.
Was würdest du sagen, ist dann der beste Weg, wenn du sagst, okay, wir nehmen jetzt doch jemand Externen. Worauf guckt ihr dann besonders?
Mir ist wichtig, dass die Leute trotzdem deduktiv, logisch, principled Entscheidungen treffen, weil ich glaube, es bringt nichts, wenn man einfach sagt, so, oh ja, ich habe jetzt 20 Jahre Erfahrung, jetzt weiß ich, wie es geht. Weil das ist es einfach nie. Du hast immer einen anderen Kontext, immer einen anderen Markt und so weiter. Das heißt, die Leute müssen ihre Erfahrungen kombinieren mit trotzdem einem wachen Auge, sage ich mal, wachen Ohr und Auge. Das heißt, deduktiv schauen, was liegt hier eigentlich vor und wie kann ich das entscheiden? Und das ist eigentlich perfekt. Ne? Das ist so ein, wie nennt man das, Snowflake oder eine Special Snowflake, weil wenn das gegeben ist, ist es perfekt. Gibt es aber nicht so oft. Und das sind mir eigentlich die wichtigen Sachen. Die anderen sind, dass ich ein klares Warum haben möchte, warum die Person hier gerade ein Startup mit aufbauen will, in unserer Domäne arbeiten will. Mir geht es nicht um die auswendig gelernte Sache, warum Takto, sondern mir geht es darum zu verstehen, warum will diese Person das? Und das ist oft so ein Chip on the Shoulder, sagt man. Wir haben sehr, sehr, sehr viele unserer Leute, wie auch Adrian, die vorher zum Beispiel was gegründet haben, was vielleicht ein bisschen erfolgreich war oder auch nicht, ist eigentlich egal, aber die gesehen haben, hey, es ist ganz schön hart, da irgendwas aufzubauen und ich will es mir jetzt beweisen, dass ich das hinbekomme. So, ne? Das ist zum Beispiel eine Motivation. Andere sind aus einfachen Haushalten, wie ich selbst auch, oder vom Land, was auch immer, die jetzt nicht immer alles gegeben hatten und sich hocharbeiten müssen und das diesen Chip on the Shoulder haben. Und ich glaube, das ist bei mir, auch bei einer Seniorenperson, sehr wichtig, um zu verstehen, warum machst du das hier? So, ne? Warum willst du das? Weil du könntest doch einfach bei einem großen Automotive oder sonst wo arbeiten oder einem Scale-Up, das nicht mehr so eine hardworking Culture auch irgendwo hat und die ja da ein einfaches Leben machen. Und ich glaube, das sind für mich die wichtigen Sachen dann.
Du hast gerade Chip on the Shoulder gesagt. Jetzt habt ihr irgendwie vor geraumer Zeit inzwischen aber mal 50 Millionen an Geldern von Investoren bekommen. Inwiefern ist das ein Chip on the Shoulder als Startup?
Ja, ich glaube, jetzt muss ich ja immer die offizielle Version, wenn das irgendein Investor hört, die inoffizielle Version sagen. Nee, ich glaube, ich habe das letzte Mal gesagt, ich bin nicht investorengetrieben. So, ne? Das hört sich immer blöd an, weil wir jetzt wahrscheinlich die weltbesten, größten Investoren dabei haben und lustigerweise haben Sequoia hat uns, glaube ich, 15 Mal angeschrieben und ich war immer so, hey, ich baue hier unser Produkt, ich habe einfach keinen Need for Cash, und wir brauchen uns nicht treffen, so. Und dieselbe Philosophie habe ich auch heute noch. Bei mir ist es so, wir haben das Geld da, das stimmt. Ich habe jedem kommuniziert, das hier ist unser realistischer Wachstumsplan, das ist, was wir vorhaben. Either you're in or out, jeder war in. Und darauf kann ich mich auch berufen. Und von daher ist das für mich nicht so ein Chip on the Shoulder, sondern meine ganze Ambition ist hier ein gutes, großes, aber auch nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das sich irgendwann selbst trägt. Ich glaube, das wird oft vergessen in dem ganzen Startup-Business. Und von daher ist man da irgendwo interessen-aligned. Und wenn ich sage so, hey, da ist eine Opportunität, da kann ich investieren, da will ich aggressiver sein, dann mache ich das gerne. Wenn die nicht da ist, mache ich es nicht. Also so, ich fühle mich da dadurch null unter Druck gesetzt, ehrlicherweise. Und das ist auch nicht mein Antrieb, das Unternehmen zu bauen, sondern das Cash ist irgendwo, ist ja, sage ich mal, ist ein Investment. So, ne? Also so, damit wollen wir Wert schaffen. Und bei mir der Antrieb ist ganz klar, Kundenwert zu schaffen und Unternehmen, Organisationen aufzubauen, die läuft und auch irgendwann Cashflow positiv, profitabel ist. Und das ist mein Antrieb und nicht so sehr der, sage ich mal, Druck von den Investoren oder sonstige Dinge. Und die letzte Sache noch, natürlich, diese 50 Millionen haben uns auch extrem viel Freiheit erkauft, weil wir haben damals gesagt, ich glaube, der Fundraising-Markt wird deutlich härter. Der VC-Markt wird deutlich weniger Cash auch haben. Also das ist ein Liquidity-Issue. Und deshalb wollen wir uns dem ein bisschen entziehen und konnten das opportunistisch zu super Terms auch machen und können dadurch einfach komplett mit unternehmerischer Freiheit unser Produkt bauen und sinnvolle Entscheidungen zu treffen, ohne dass ich jetzt genau timen muss, wie steht gerade der Markt, was muss ich machen und so weiter, sondern können dann langfristig sinnvolle Entscheidungen treffen, was viele Startups nicht tun können, weil sie eigentlich in fast schon, als wenn sie am Börsenmarkt sind, in so einem Quartals- oder Halbjahresdenken gefangen sind und immer sehr, sehr, sehr short-term optimieren müssen, was wir nicht machen müssen. Wir können langfristig sinnvolle Entscheidungen treffen.
Wo ist für dich der Sweet Spot aus, ich habe das Geld auf dem Konto und so viel kann ich wirklich ausgeben? Also dieses ganze Thema Burn Management, wie nutzt du das Geld, das du da eigentlich hast, versus, hey, ein bisschen ist es auch, dass wir ein bisschen länger Atem haben?
Und wie gesagt, also bei mir, so diese ganzen Themen rund um, wie viel Geld nehme ich auf und so weiter, eigentlich musste die Grundfrage immer sein, wie viel Burn willst du haben, wie du das richtig gesagt hast. Weil der Rest ist ja egal, wenn Geld, wenn du einen Euro auf der Bank hast, ist das auch ein Euro für deine Bewertung. Von daher ist das gar nicht so schlimm, auch in diesen Liquidity Preference Geschichten und so weiter. Sondern wichtig ist am Ende, wie viel Geld gibst du aus? Und kann ich da eigentlich irgendwann, habe ich einen ROI darauf? So, ne? Also werde ich irgendwann da, was die Metrik da ist, mehr Umsatz mitmachen. So, ne? Weil wenn ich einfach nur Geld aus dem Fenster schmeiße, aber gar nicht das Ganze in Kundenwert und Kundenwert wiederum in Umsatz ummünze, das ist ein riesiges Issue. So, und von daher meine ganze Sicht darauf ist, wie viel Umsatz können wir generieren? Und Umsatz ist, wie gesagt, das Gleiche wie Kundenwert, weil wir machen ein B2B-Produkt. Wenn die Einkäufer unser Produkt mögen, wenn sie damit für Materialkosten einsparen können beispielsweise, sage ich, hey, dann wollen wir auch einen Cut davon abhaben und das ist wiederum Umsatz für uns. Und wenn diese Gleichung stimmt, dass wir einfach einen guten ROI haben, dann denke ich, sollten wir auch eine Menge Geld investieren, weil der Markt ist da, die Opportunität ist da und so weiter. Aber gleichzeitig, wenn das nicht der Fall ist, bringt es sich nichts, das zu erkaufen. Und das haben wir sehr, sehr oft gesehen. Und ist auch jetzt in dem ganzen AI-Feld wieder interessant, wenn meine Cross, sehr finanziell, aber wenn meine Cross-Margin sehr gering ist. Das heißt also, ich mache nicht unbedingt mit dem Produkt, was ich verkaufe, verdiene ich gar kein Geld. Sondern das haben wir zum Beispiel in dem ganzen 10-Minute-Delivery-Markt gesehen. Ich verkaufe einen Apfel, der im Supermarkt 2 Euro kostet für einen 1 Euro und kriege ihn in 10 Minuten geliefert. Ja gut, ich verdiene damit kein, also das ist eine negative Cross-Margin. Das bringt damit nichts, Burn zu haben, weil da kommst du nie wieder raus aus der Sache. Dein Umsatz ist gar nichts wert. Das heißt also, bei mir ist die Metrik immer, kann ich qualitativen Umsatz damit generieren, kann ich Kundenwert generieren und dann klar, dann sollten wir Geld ausgeben. Wir sind ein Startup, wir sind im Markt auch irgendwo Risiken einzugehen und das tun wir natürlich jeden Tag.
Du hast gesagt, okay, wenn wir gewisse Einsparungen und Effizienzen erreichen und einen Wert schaffen, dann wollen wir davon auch einen Cut haben. Bedeutet, ich muss mir Gedanken machen, wie gehe ich eigentlich auf den Kunden zu und sage, das ist der Preispunkt für meine Software oder für meine Lösung. Was sind da die größten Learnings und Erfahrungswerte aus den letzten Jahren? Weil es ist ja trotzdem immer so, dass man hört, häufig ist es irgendwie aus dem Bauch heraus und keiner weiß so richtig. Was sind so eure größten Learnings zum Thema Pricing?
Am Ende richten wir uns komplett daran, wie du gesagt hast, was der Wert ist, den wir generieren. Das heißt, bei uns läuft das Pricing immer bei jedem Kunden. Wir machen gemeinsam mit dem Kunden einen Business Case und wir gehen sogar einen Schritt weiter. Wir machen gemeinsam mit dem Kunden mit deren Daten einen Proof of Value. Das heißt, wir zeigen in deren Daten, in ihrem Einkauf, was ist eigentlich das Potenzial, das wir hier gemeinsam bewirken können. Und sie können selbst reinschauen und das validieren. Und dann davon, sage ich mal, bekommen wir dann 20-30% sozusagen ab. Und wir haben jetzt auch einige Kunden, wo wir super offen für sind, wo wir sogar sagen, wenn wir bestimmte Meilensteine erreichen, bestimmte Materialkosteneinsparziele, dann bekommen wir sozusagen mehr Umsatz, wir kriegen halt diesen Cut wirklich ab. Was wir auch versuchen, aber ein bisschen schwieriger, ist immer das direkt zu knüpfen, das heißt prozentual, weil dann ist man konstant in der Diskussion, wo man jetzt wirklich steht, ist schwerer zu budgetieren und so weiter. Aber letztendlich, wir versuchen es wirklich in der Reihenform am Wert, den wir generieren, bei dem Kunden zu bemessen. Und so bestimmen wir da auch den Preispunkt und die Höhe. Und natürlich hängt es dann auch von der Größe des Unternehmens, von wie aufwendig ist die Implementierung und so weiter ab. Aber genau, das ist so, wie wir da vorgehen.
Ihr verkauft viele Mittelstand und all das, worüber wir gerade sprechen, bezieht sich auch darauf. Oder auch teilweise Enterprise, aber viel Mittelstand. Was würdest du sagen, sind die häufigsten Fehler, die man machen kann, wenn man in den Mittelstand verkauft?
Häufigsten Fehler? Ich glaube, die mittelständischen Unternehmen existieren alle schon so lange, weil sie durchaus sinnvolle Entscheidungen treffen. Man kann da jetzt immer so ein bisschen belächeln, sind die innovativ, risk-taking genug und so weiter. Aber am Ende machen die nicht jede Spielerei mit. So, ne? Und die haben schon, wenn du mit den meisten redest, die haben schon einige Revolutionen durchgemacht. Und wenn man da jetzt mit irgendeinem Tool ankommt, wo die sagen, ja Mai, was bringt mir das denn? dann werde ich da nicht keinen Erfolg haben. Und das ist so, du musst einen sehr, sehr, sehr klaren Mehrwert-ROI haben in den mittelständischen Unternehmen. Viel, viel mehr als in großen Unternehmen, wo man immer irgendeinen Innovationstopf oder sonst was hat, wo man vielleicht auch reinlanden kann, sondern am Ende sitzt da irgendwer, der oder die, sage ich mal, ganz böse gesagt, sich ein bisschen, der greift so in die Tasche sozusagen des Unternehmens. Und das ist ehrlicherweise sinnvoll, weil die treffen unternehmerische Entscheidungen. Und mir macht es das sehr einfach, weil wir können sagen, es ist eine unternehmerisch sinnvolle Entscheidung, Takto zu haben, weil wir schaffen wirklich Mehrwert. Aber ich sehe das bei vielen Lösungen, auch ehrlicherweise, nachdem wir Takto gegründet haben und sozusagen diesen Mittelstand als Zielgruppe gefühlt sehr eng gemacht haben, auch für neue Gründungen, sehe ich so, da ist nicht so ein klarer Case dann am Ende da. Und dann tun die Unternehmen sich ein bisschen schwierig, dazu zu investieren, weil sie eben ihre Strukturen anpassen müssen. Die Belegschaft ist nicht unbedingt gewöhnt, jetzt die ganze Zeit neue Tools und so weiter zu haben und viel auf Konstanz einfach angelegt ist. Ne? Das allgemeine Produktion ist oft einfach, es muss laufen. So, ne? Und das ist auch das Mindset da. Und da rein muss ich reinpassen. Das heißt, klarer, ganz, ganz, ganz klarer ROI bei dem, was ich mache. Man muss mit Common Sense selbst sagen können, okay, da ist ein guter Business Case da, der sich wirklich für die Unternehmen lohnt, der sich am besten in einem Jahr oder so rechnet. Und dann, dann sehe ich da eigentlich weniger Probleme. Und es muss eine Priorität für das Unternehmen sein. Jetzt Einkauf, Supply Chain ist gerade bei jedem auf den einen der Top-Prioritäten, also Wettbewerbsfähigkeit. Wenn ich da jetzt irgendwas adressiere, was gerade einfach nicht so relevant ist, dann das ist aber wahrscheinlich bei jedem Kunden so, nicht nur Mittelstand. Genau. Ja.
Hast du das Gefühl, so über die letzten anderthalb Jahre, ihr seid weiter gewachsen, Organisation ist größer geworden, dass auch der Druck linear oder exponentiell zunimmt, den du persönlich verspürst, also weil es einfach mehr Verantwortung ist, mehr Gefühl von holy shit, ich muss hier oder wir als Team müssen hier richtig liefern?
Ich finde, ich differenziere immer negativen, positiven Stress. Negativer Stress ist Unsicherheit. Das heißt also, du weißt nicht, wie wir eben schon mal besprochen haben, du weißt nicht genau, wenn ich jetzt einen Schritt mache, ist der in die richtige, in die falsche Richtung oder gehe ich gerade seitwärts? Das ist sehr zermürbend für mich. So, das war gerade in der Anfangsphase viel, ne, bevor du Product Market Fit hast. Da weißt du einfach nicht, ist das hier eigentlich das Richtige? Deine ganzen Freunde sagen so, hey, was machst du da eigentlich? Mein Vater, glaube ich, hätte sich bis heute noch gewünscht, ich hätte einfach bei SAP oder irgendeine Ausbildung oder sowas gemacht. Und das, da ist man irgendwo unter Druck, weil du weißt selbst nicht so richtig, ist das eigentlich gerade richtig, weil du weißt nicht, oh, jetzt mache ich das weiter ein Jahr lang und dann ist alles super. Ne? Das ist der Zermürbend. Der wird weniger über die Zeit. Ne? Das heißt, du gewinnst ja eine gewisse Resilienz als Organisation, weil du hast dann Leute, die Ownership haben, du hast eine Kundenbasis, die existiert, du hast Umsätze und so weiter. Das heißt, dieser negative Stress wird konstant, würde ich sagen, weniger, außer du hast jetzt einen kompletten, der Markt ist komplett neu oder sonst was. Was mehr wird, ist so ein positiver Stress. Das heißt also, du kannst mehr machen. Ne? Wir können mehr Leute hiren, wir können unser Produkt weiterentwickeln, weil wir wissen so, okay, wenn ich jetzt diese Sachen baue und da habe ich etliche Feature-Requests von den Kunden, hat es einen positiven Impact. Das ist aber für mich persönlich nicht so zermürbend, ehrlicherweise, weil es ganz klar planbar ist. Okay, ich kann jetzt das machen und dann kommt das bei raus, kann ich glauben messen, kann mich entscheiden, das zu tun oder nicht. Genau, aber natürlich hast du, deshalb würde ich sagen, das sind so gegenläufige Tendenzen meines. Was jetzt aber natürlich mehr ist, ich habe viel mehr Verantwortung jetzt natürlich für die Organisation. Du hast jetzt irgendwie 100 Leute, auch irgendwo einen Impact auch auf die Kunden, die auf dich hören. Das heißt also, deine Voice und deine Entscheidungen sind viel gewichtiger, als wenn es darum geht, jetzt mich und meine Co-Founder irgendwie durchzufüttern, sage ich mal, und sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und das ist definitiv der Fall. Da versuche ich mir aber letztendlich relativ wenig draus zu machen. Ich glaube, ich habe mich jetzt gar nicht so verändert über die Zeit, weil ich glaube, wenn man sich da jeden Tag denkt, ich habe hier 50 Millionen Euro auf der Bank oder ich nicht persönlich leider, aber das Unternehmen und ich habe hier 100 Mitarbeiter, ein paar hundert Kunden, die erwarten alle was von mir. Ich glaube, da bin ich so, ich tue mein Bestes, ich versuche jeden Tag den Berg da zu erklimmen und auch mit einer Positivität und Optimismus, weil ich einfach glaube, es lohnt sich nicht, sich zu stressen. Von daher würde ich sagen, über die Zeit ist es für mich einfacher geworden. Ich weiß aber auch nicht drum, mit Sicherheit bin ich auch persönlich jetzt resilienter geworden, weil da sind natürlich einige schlaflose Nächte mal durchzecht worden und die hinterlassen Spuren, sodass man, glaube ich, die Herausforderung immer ein bisschen leichter nimmt. Genau. Von daher würde ich sagen, generell der von außen die Verantwortung wird größer. Bei mir persönlich eigentlich wurde es jetzt besser über die Zeit. Ja.
Ein Thema, ohne das man heute wahrscheinlich nicht aufhören kann, ist ja natürlich auch, welche Rolle künstliche Intelligenz dann auch auf Produktivität einer Organisation bespielt und nimmt, so was da passiert. Was würdest du sagen, wie oder welche Vorteile oder wie verändert sich die Organisation basierend darauf, dass mehr und mehr KI wahrscheinlich auch bei euch in die Firma einfließt? Nicht zu sagen, dass das nicht schon ein Produkt wäre, das war ja schon immer ein Teil, sondern mehr wirklich auf die Organisation bezogen, weniger aufs Produkt.
Ja. Wir hatten jetzt ein Jahr lang, wo wir auch als eine der Company-Strategien intern hatten, dass jeder ihr eigenes Native bekommen muss. Ich glaube, ein Produkt, das war letztendlich unsere Gründungsidee. Wir haben alle die meisten Forschungshintergründe in KI. Da war das jetzt weniger die Sache. Da sind wir, glaube ich, sehr native oder eher der Vorreiter. In der Organisation hingegen ist das auch für mich natürlich ein riesiger Unterschied. Ne? Ich glaube, jetzt ich spare durchaus alle meine Dinge vorher mit GPT, was vorher nicht möglich war. Und das ist ein riesen Change-Management-Prozess in der Organisation. Kommt natürlich extrem auf die Departments an. So im Marketing und Growth bei uns kann ich jetzt wahrscheinlich mit ein, zwei Leuten das machen, was ich vorher mit 10 machen konnte, weil ich einfach Content Generation und so weiter viel, viel mehr machen kann. Gleichzeitig, was wir sehr, sehr viel machen, authentische Kundeninhalte kannst du trotzdem nicht automatisieren. Aber da habe ich einen riesen Produktivitätsgewinn. Im Engineering jetzt, da war das ein riesen Effort auch, weil die Leute natürlich sehr stolz auf auch ihr Handwerk sind. Ne? Wie kann ich coden, was mache ich da? Und es ist halt jetzt eine andere Art. Und mittlerweile benutzt halt jetzt jeder Claude Code, Cursor, was auch immer. Und deshalb, wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel investiert, die Leute auf der einen Seite zu enablen und auf der anderen Seite aber auch setzen wir sozusagen KPIs, wir tracken die Daily Usage von allen Tools, die API-Usage und so weiter und geben auch wirklich Performance-Feedback, wo wir sagen, hey, schau mal da, in deinem Team gibt's andere Leute, die sind viel produktiver, einfach weil sie das da machen. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern ich glaube wirklich inhärent daran, wer jetzt nicht sich wandelt und mit allen angefangen einfach mit dem UX von einem Chat und einem LLM zu sehen, was kann das und was nicht. Wer das nicht nutzt als Tool, wird in ein, zwei Jahren keine Chance mehr am Arbeitsmarkt haben. Und von daher bei uns die Ambition ist, so wenig wie möglich Leute, so gut wie möglich auszubilden. Und auch da wieder, wir haben gesagt, ich stehe zu unseren Jungen, zu unseren Leuten, die wir weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, da hat man jetzt das Toolset für, dann noch viel produktiver zu werden. Und deshalb, das war für uns ein Riesenprozess da. Und wir haben da jetzt sehr, sehr lange und sehr viel investiert und würde sagen, heute ist durchweg sind die Leute AI native und werden da in ihrem Feedback auch drauf bewertet und auch im Hiring-Prozess tatsächlich. Und da legen wir oder setzen wir 100% drauf. Ja.
Hast du selbst persönlich so einen Favoriten-Prompt, wo du sagst, hey, den nutze ich eigentlich wirklich regelmäßig, weil ich eben da immer wieder das Gefühl habe, auf neue Gedanken, neue Ideen zu kommen?
Mein Favoritenform, ich weiß nicht, mein häufigstes ist, glaube ich, immer noch zu korrigieren, ob das proper Englisch ist, weil ich das schreibe. Aber gibt es sicher noch andere Tools für. Aber ich bin mittlerweile so, ich persönlich nutze am meisten ChatGPT, ich glaube, andere oder Claude oder Langdog. Katar. Da gibt es mit Sicherheit verschiedenste Tools. Ich persönlich Hab mittlerweile durch diese Memory-Funktion und so System-Prompts und sowas so ein gutes Setup für mich gefunden, dass ich das Gefühl habe, dass wie ich prompte gar nicht mehr so entscheidend ist, sondern einfach mein kompletter Kontext einfach jetzt bei mir in ChatGPT ist, wodurch ich auch jegliche strategische Entscheidung wirklich damit spare. So, ne? Von irgendwie, wie bauen wir unsere Organisation auf, zu was ist unsere Produktstrategie. Ich macht da wirklich alles mit habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen. Und dann meistens nutze ich irgendwelche Reasoning-Modelle, aber auch da ist es letztendlich für the task at hand. Aber genau, ich habe da jetzt keinen geheimen Prompt, sondern am Ende zählt einfach offen, viele Sachen auszuprobieren und das Ganze mit vielen Sachen zu füttern. Und dann findet man schon raus, was funktioniert und was nicht.
Was ich häufig mache, ist wirklich einfach zu sagen, hey, was würdest du tun oder wie würdest du den Prompt schreiben, um aus dem das beste Ergebnis zu machen? Und dann kriegst du so einen Prompt zurück und gibst es ein, merkst so, okay, ich habe da wirklich nur die Hälfte an Infos reingepackt und nicht sogar. Das hilft manchmal ganz gut. Also das
kann ich noch probieren.
Ist aber wirklich einfach nur, dass die eigenen Sachen da nochmal zu kontextualisieren zu lassen. Zum Abschluss, wie würdest du das aktuelle, also die nächsten Thesen, die ihr beweisen müsst, beschreiben? Weil ich meine, ihr seid jetzt natürlich irgendwie weiter gewachsen. Du kannst ja gleich nochmal, also um die 100 Leute, ich weiß, so Umsatzzahlen und Co. kommuniziert ihr sehr ungern oder gar nicht, besser gesagt. Aber so, ihr seid auf jeden Fall weiter gewachsen. Ihr müsst weiter wachsen, um die Ziele zu erfüllen, die dann auch Investoren in euch trotzdem haben und warum die investiert haben und die auch zu euren Plänen passen. Was sind die größten Hypothesen, die ihr dafür noch beweisen müsst, dass da die Journey weiter in die Richtung geht, in die sie gehen soll?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Dimensionen davon, das sind also irgendwo Expansionshypothesen. Ich persönlich bin der Meinung, unsere größte Opportunität liegt daran, unser Produkt in diesem wirklich Materialeinkauf-Supply-Chain-Bereich für Industrieunternehmen, da wirklich das Ganze zu, jetzt muss ich Englisch benutzen, zu nailen. Das heißt, das wirklich, wirklich, wirklich gut zu machen, sodass ich da, wir sind jetzt schon, würde ich sagen, oder wir sind Marktführer in unserem Bereich, aber da ist noch so unglaublich viel Potenzial drin, mit jetzt LLMs, KI allgemein, das Ganze auf ein neues Level zu heben. Und da würde ich sagen, da ist immer noch eine Menge zu beweisen. So, ne? Wir können jetzt ganz gut forecasten, zum Beispiel, was soll ein bestimmtes Material directionally right kosten? Sollte das vielleicht ein bisschen günstiger sein und so weiter? Unsere Ambition ist zum Beispiel, irgendwann sagen zu können, du lädst es einfach rein und wir sagen dir, es sollte eigentlich 5 € kosten. Du bezahlst aber 8 €, so, ne? Also einen genauen Preis zu bestimmen, so einen synthetischen Preis, sage ich immer. Das ist eine bestimmte Produktinnovation und Neuheit. Eine andere ist, dass ich wirklich über die Lieferkette hinweg, über die Unternehmen hinweg LLMs nutzen kann, um diese Kommunikation, die immer noch nicht gut funktioniert, eigentlich zu verstehen und besser zu machen und auszuautomatisieren. Weil in der Vergangenheit habe ich immer versucht, das mit fixen APIs zu machen. Das heißt, Unternehmen zu Unternehmen direkt zu finden mit EDI oder sowas. Das hat einfach nie funktioniert. Und wenn wir da wirklich was bauen können, dann habe ich auch nochmal, dann habe ich wahrscheinlich ein paar hundert Millionen Umsatzpotenzial gewonnen. Und das andere sind Markthypothesen. Für uns ist die USA immer ein Thema, wo wir drauf schauen und auch validieren, ist das eigentlich ein interessanter Markt für uns, weil wir haben eigentlich global keinen wirklich ernstzunehmenden Wettbewerber. Und daher ist für uns auch die USA ein Markt, den wir uns anschauen. Und auch da würde ich sagen, wenn wir das knacken, dann habe ich nochmal eine ganz neue Dynamik. Aber das sind alles, das sind Hypothesen. Ich sag mal, wir haben jetzt es geschafft, in unserem Heimatmarkt, Europa, Dach, Marktführer zu sein, da können wir noch viele Jahre die Früchte von tragen, aber das hebt das Ganze dann nochmal auf ein anderes Niveau, globalen Impact zu haben, wirklich auch ein Step, so eine Stufenfunktion, wie Lieferketten funktionieren zu haben. Und da müssen wir mit Sicherheit noch ein bisschen dran arbeiten, aber dafür haben wir auch noch die von dir oft erwähnten 50 Millionen auf der Bank, um die zu investieren. Und dann schauen wir weiter.
André, vielen lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, wir werden immer mal wieder darüber sprechen, wie sich das weiterentwickelt, um mal so ein bisschen zu verstehen, was euch umtreibt und einen Blick in deinen Kopf werfen zu dürfen. Deswegen, ich verlinke natürlich sowohl Takto als auch dein LinkedIn in den Shownotes. Kann man sich noch mal ein bisschen mehr angucken und sagt vielen, vielen lieben Dank auch an die Bits and Pretzels, dass wir hier sein dürfen.
Super, vielen, vielen Dank.